Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Disruptiv.
Disruptiv. Die Arbeitswelt von morgen, heute gestalten.
Heute wieder mit meinem Gast Tim Verhoeven von Indeed. Und Tim, ich sehe, du trägst ein Eintracht-Trikot.
Ja, extra, wenn wir schon in Frankfurt aufnehmen und wir stolzer Hauptsponsor sind, dachte ich, dann muss ich mich mal wagen und nehme das aktuelle Heimtrikot mit.
Also vom besten Fußballverein der Welt.
Von Eintracht Frankfurt, ja.
Okay, sehr gut, sehr gut. Das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Und ja, wir haben heute auch ein spannendes Thema neben der Eintracht, nämlich inwieweit das Thema KI oder das Thema Karriere, es gibt ja immer die Entscheidung, gehe ich in die Führung oder gehe ich in die Fachkarriere. Inwieweit ist eigentlich die klassische Hierarchie, wie wir sie noch kennengelernt haben, am Ende? Das ist so ein bisschen vielleicht die Ausgangsfrage, unter der unsere heutige Folge steht. Ja? Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, wir sehen immer mehr, also wir als Personalvermittler vermitteln ja nicht nur Führungskräfte, sondern auch viele Spezialisten. Ja. Und mitunter erleben wir auch, dass jetzt langsam Spezialisten, also kommen natürlich auf den Bereich an, ich spreche mal von IT-Security oder auch komplexe Finance-Rollen, teilweise auch mehr verdienen als Führungskräfte. Ne? Und da kann ja schon mal die Frage aufkommen, lohnt sich überhaupt noch Führungskraft zu werden? Was ist da deine Einschätzung?
Also erstmal, die Frage ist total berechtigt und spiegelt so ein bisschen Zeitgeist wieder. Und dann können wir mal einen Schritt zurückgehen, woher kommt das eigentlich? Es kommt aus den USA sehr stark, weil da diese großen Tech-Profile, diese Softwareentwickler, die vielleicht sogar Projektleiter waren, die haben sehr, sehr viel verdient. Und die haben teilweise überhaupt keine Lust gehabt, in Führung zu gehen. Und da hast du also Menschen, die extrem wichtig für den Unternehmenserfolg sind, die aber nicht in diese klassische Hierarchie-Denke reinkamen. Und deswegen waren das so die ersten Firmen, die gesagt haben, wir investieren sehr, sehr viel in unsere Experten. Da gab es ja sogar gerade im Kontext AI, du hast ja gerade das Thema auch angesprochen, ein paar Auswürfe, wo sogar siebenstellige Summen gezahlt worden sind für wirklich hochspezialisierte KI-Expertinnen und Experten. Und das ist natürlich etwas, was so langsam auch über den großen Teich nach Deutschland rübergeschwappt ist. Vielleicht nicht immer nur im KI-Bereich, aber wir sehen es schon in vielen Bereichen, dass diese Expertenrolle zunimmt. Und das ist total wichtig aus meiner Sicht. Denn früher war die einzige Möglichkeit, mehr Geld zu kriegen, du musst in Führung reingehen. Und dann hast du halt super krasse Experten auf der einen Seite gehabt, die überhaupt keine Lust auf Führung hatten, aber die diesen Weg quasi machen mussten, um irgendwie hierarchisch weiterzukommen. Und das ist ja eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Menschen, die nicht happy sind mit dem, was sie machen, Unternehmen, die vielleicht den besten Experten verlieren, dadurch eine zweitklassige Führungskraft gewinnen. Deswegen freue ich mich, dass gerade diese Entwicklung ist, dass wir, ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber so eine Dualität hinkriegen. Dass wir von zwei Seiten sagen können, du kannst entweder total erfolgreich als Experte oder Expertin sein oder du kannst total erfolgreich als Führungskraft sein.
Spannendes Thema. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass egal, wo man im Vertrieb hinschaut, egal ob jetzt Personalberatung oder Executive Search oder auch Versicherungsbranche oder Bankenbranche, meistens kommen die besten Vertriebler in die Führungsrolle. Ja? Und mit einem sehr erfolgreichen Verkäufer kann ja auch mal die Eigenschaft einhergehen, etwas egoistisch zu sein.
Habe ich noch nie gehört.
Ne? Oder selbstzentriert zu sein, genau. Und nicht zwingend ist man ja eine geborene Führungskraft. Ja. Aber trotzdem gibt es diese Kausalität bis heute mit dem entsprechenden Flurschaden, Fluktuation etc. Ja. Und ich frage mich halt auch, ist das Thema, nicht in die Führung zu gehen, überall attraktiv? Ich kann nur sagen, wie wir es gelöst haben. Wir haben vor einigen Jahren eine Fachkarriere aus dem Boden gestampft. Ja. Das heißt, bei uns bei der DISAG kann man entweder in die Führung gehen oder in die Fachkarriere, also einen Expertenpfad wählen. Und das gilt sowohl im Recruiting als auch im Sales-Bereich. Da merken wir aber auch, das ist gar nicht so einfach, sowas zu bauen, weil wie schafft man die Äquivalenz? Klar, im Gehalt ist es schnell getan. Aber wie schafft man diese inhaltliche Gleichheit, nenne ich es mal so, ja. Was ich auch erleben kann oder bescheinigen kann, viele IT-Projekte oder bei IT-Unternehmensberatungen, die scheitern ja oft nicht an den Skills, sondern an der Kommunikation oder am Projektlead, der vielleicht fachlich sehr, sehr gut ist, aber gar kein Projektteam leiten kann. Wie ist da deine Erfahrung?
Es waren jetzt ganz viele Punkte auf einmal. Ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Also erstmal total wichtig, dass es diese Unterteilung gibt, dass man beide Möglichkeiten auch anbietet. Das halte ich für essentiell, weil du verlierst sonst die Besten der Besten. Machen wir eine ganz einfache Rechnung. Du hast ein Team mit 8 Leuten. Wenn alle in Führung wollen, werden bei der nächsten Beförderung 7 von 8 unzufrieden sein. Nur eine Person wird zufrieden sein. Das heißt, du produzierst Fluktuation. Das kann nicht im Sinne eines Unternehmens sein. So, wenn du jetzt alternative Möglichkeiten anbietest, musst du natürlich überlegen, womit gehen die einher? Führung ist relativ einfach zu kommunizieren. kommst ein Level höher, hast mehr Mitarbeiter, hast indirekte Führungsebene noch drunter und so weiter und so. Aber was heißt das denn jetzt für den Recruiter? Was heißt das für den Marketingmanager? Was heißt das für die nächste Ebene, wenn du eine fachliche Führung aufbaust? Ich finde es total wichtig, aber es ist ehrlich gesagt auch schon komplex. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie du genau dieses Beispiel, was du vorhin auch mit dem Vertriebler gesagt hast, einfach umschiffen kannst. Das heißt, du musst eine gute Alternative ermöglichen und die muss auch gleichwertig sein. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass diese Gleichwertigkeit herrscht. Das heißt, die darf nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern die muss für die Mitarbeitenden eine echte Option sein.
Hast du denn das Gefühl, dass junge Menschen heute weniger an die Führung wollen als früher? Und wenn ja, warum?
Ja, es gibt diverse Umfragen, die bescheinigen, dass das eine Tendenz gibt. Ob sich das am Ende des Tages zeigt oder wirklich durchsetzt, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Mhm. Warum? Weil diese Fragen natürlich auf dem Wissensgrundlage oder auf der Wissensgrundlage basieren, die Menschen haben, die zu dem Zeitpunkt nach oben geguckt haben. Das heißt, junge Menschen gucken auf ein altes Führungsbild und sagen, das will ich nicht. Führung verändert sich aber gerade. Das kann natürlich wieder dazu führen, dass mehr Menschen motiviert sind. Aber also, es muss gar nicht jeder in Führung wollen. Finde ich total okay.
Aber würdest du sagen, wenn jemand gute Führung erlebt, ist er auch eher bereit, selber in die Führung zu gehen?
Ich würde gar nicht sagen, gut oder nicht gut, sondern ein für sich passende. Zum Beispiel auch, wie sehr muss ich mich selber aufopfern dafür? Wir kommen ja noch aus einer Zeit, work hard, play hard. Du musst unglaublich viel Zeit investieren, 60, 70, 80 Stunden. Natürlich immer im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes. Und das wollen möglicherweise nachvollziehbarerweise Menschen auch nicht. Das heißt, wenn du aber vorlebst, es ist vielleicht auch mit deiner Lebensplanung vereinbar. Oder auch für Frauen das Thema Führung und Teilzeit.
Spannendes Thema, ja.
Ja, gibt es ja auch wenig Vorbilder. Und finde ich genauso wichtig, das auch nach vorne zu bringen. Und
aber
je mehr Identifikation es gibt, desto einfacher werden wir Menschen auch wieder überzeugen, dass Führung etwas Gutes ist.
Aber es ist eine gute Brücke eigentlich, das Thema, dass wir eigentlich nur noch die Menschen an ihrem Output bemessen. Nur, ich glaube, was dann nicht so erwähnt wird, ist natürlich, dass es Menschen gibt, die einen sehr hohen Output erzielen, weil hocheffizient, und sich das gar nicht nach unten replizieren lässt. Ja. Das heißt, mag ich als Führungskraft meinetwegen so leben, bin die Teil der Führungskraft, die super effizient ist und viel managt, aber kann mein junger Mitarbeitender das auch?
Total. Wir sehen aber auch gerade einen ganz spannenden Trend. Es gibt immer mehr Unternehmen, die haben so ein bisschen angefangen, so auch Führungsebenen komplett zu streichen. Dann gab es ja einige, die gesagt haben, okay, wir haben eigentlich zu viel Führungsapparat dazwischen, weil Führung führt eben auch dazu, dass mehr Hierarchie aufgebaut wird. Je mehr Hierarchie existiert, desto mehr verwässern sich Informationsflüsse, desto schwieriger ist es auch für eine Führungskraft, die ganz oben ist, überhaupt mitzukriegen, was ist denn an der Basis los? Wir sehen das bei uns in den Zahlen. Ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Zahlen vorbereitet. In den letzten 3 Jahren ist die Anzahl der Management-Jobs, also was ja klassisch Führung, aber vielleicht auch sowas wie Projektmanagement noch beinhaltet, um 35% gesunken.
Das ist immens.
Das ist immens, das finde ich auch krass.
Aber steht es nicht total im Kontrast dazu, dass die Führung komplexer geworden ist und dass man sagt, Führungsspannen müssen sich verringern, um dieser Komplexität Herr zu werden? Also was ich damit meine, ist wirklich, dass die Menschen mehr von Führung erwarten. Ich bin doch mit der Peitsche in der Branche erzogen worden. Das war eine ganz andere Art von Führung, die ich da erleben durfte. Und heute will man ja zwischenmenschlich abgeholt werden. Der Job wird ums Leben herum gebaut und nicht andersherum. Und das ist ja dann eigentlich widersprüchlich zu dem, was du eben gesagt hast, dass diese Ebenen verschwinden. Wer fängt denn dieses Vakuum auf, dieses höheren Anspruchs?
Das ist die große Frage. Wahrscheinlich eher über Matrix-Organisation, dass du halt projektbasiert dann dein Feedback kriegst etc., dass du eher in einer agilen Organisation arbeitest, aber dass du nicht mehr den Teamleiter, den Abteilungsleiter, den Hauptabteilungsleiter, den Vice President, den Senior Vice President und so weiter und so fort mit 20 Hierarchiestufen hast, dass wenn du eine einzige Entscheidung treffen willst, erstmal 8 Leute zustimmen müssen. Diese 8 Leute müssen alle diese Informationen verstehen, kontextualisieren können und Zeit aufwenden. Das ist Wahnsinn, wenn du drüber nachdenkst. Ne?
Klingt hochgradig ineffizient, ja, absolut. Ja. Aber würdest du sagen, der Jobtitel per se ist so ein bisschen, man kann von einer Inflation sprechen. Ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir mal jeglichen IT-Jobtitel da draußen, den es da gibt. Was sagt der eigentlich aus? Ja, eigentlich sagt er das Tech-Stack das aus, was es ist. Also was für IT-Fähigkeiten bringt jemand wirklich mit? Ist derjenige auf dem neuesten Stand? Und nicht so der Jobtitel und Jobtitel, das wirst du ja bei Indeed wahrscheinlich auch wissen, die sind oft auch Schall und Rauch oder beliebig. Wie nimmst du das Thema wahr?
Ja, total. Das ist so ein bisschen die deutsche Denkweise. Wir sind sehr titelfokussiert.
Woher kommt das denn?
Weil in der Vergangenheit viele Titel auch geschützt waren. Das heißt, wenn jemand Ingenieur ist, dann wissen wir, ein Diplomstudium in Deutschland damals noch gemacht, darauf ist Verlass, der gute Diplom-Ingenieur. Und damit wollten wir eigene Qualität nachweisen und zertifizieren.
Das würde ich mir im Coaching mal wünschen, ja.
Ja, es gibt einige Bereiche, wo ich mir das auch wünschen würde. Während wir uns aber in den USA, da ging es schon sehr, sehr früh über das Thema Skills. An einem ganz einfachen Beispiel. Wenn du als Softwareentwickler dich vor ein paar Jahren in den USA beworben hast, dann war dein Lebenslauf komplett egal. Das Erste, was du machen musstest, war ein Coding-Test. Zeig, was du kannst, nicht, was du in deiner Vita stehen hast. Und da konntest du als Physiker, als Philosoph oder was weiß ich was, ohne Probleme einen Job kriegen, wenn du nachweisen konntest, dass du gut coden konntest. In Deutschland, der hat kein Informatikstudium ab, das geht doch nicht. Den können wir doch nicht einstellen. Und was sagt denn der Betriebsrat dazu? Wie sollen wir den eingruppieren? Das ist dann die deutsche Denke gewesen.
Absolut. Was ein Grund ist, dass wir auch im Auslandsrecruiting absoluten Nachholbedarf haben. Ne?
Ja.
Also ich kann dazu auch Folgendes sagen. Wenn wir vertriebliche Mitarbeiter einstellen, dann gibt es einen Probetag. Und dann können die noch so sehr heißen, wie sie möchten. Die müssen live telefonieren. Und da sehen wir dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wie entwicklungsfähig ist jemand über einen Zeitraum von 2-3 Stunden? Oder wie geht jemand mit Widerstand um? Oder wie gut ist jemand wirklich? Ja? Weil, was ich auch gelernt habe in den letzten 19 Jahren, dass Lebensläufe manchmal auch Papier sind, ja? Und nicht immer das aussagen, was jemand kann. Wenn KI immer mehr Aufgaben jetzt übernimmt, ja, was bedeutet das aus deiner Sicht für die Jobs und auch für die Gehälter, wenn man so klassische Rollen nehmen wie eine Buchhalterrolle zum Beispiel?
Es werden sich Jobs vor allen Dingen verändern. Es gibt ja gerade so zwei Lager. Einmal diese Panikmache, die in der Wirtschaft oder gerade in den Medien existiert. Oh, die KI wird mir den Job wegnehmen. Glaube ich nicht dran. Also da sind eigentlich fast alle seriösen Analysen, ob OECD oder wie auch immer, sagen eigentlich, ja, es gibt natürlich Jobs, die wegfallen werden, aber es werden genauso viele in der nächsten Zeit geschafft werden. Wir haben eine eigene Analyse gemacht, haben aber alle
Ich muss dir kurz widersprechen. Ja? Die Jobs, die wegfallen, die kommen doch nicht zurück.
Nee, andere Jobs.
Und die den neuen Job machen, sind nicht diejenigen, die freigesetzt werden.
Ja, ich sage mal ein Beispiel. Wir haben bei uns bei Indeed alle Jobs, die wir haben, analysiert, runtergebrochen auf hunderte von verschiedenen Tätigkeitsprofilen und einzelnen Skills, die da als Anforderung dahinter sind. Und dann haben wir geguckt, welche davon oder wie viel Prozent denn können zu welchem Grad übernommen werden über AI. Und dann gibt's, wir haben es in 10%-Schritten, in Perzentilen gemacht. Und in dem Bereich 90-100% Übernahme sind weniger als 1% aller Jobs. Das heißt, wenn wir uns die Realität anschauen, sehen wir, dass es nur ein sehr, sehr, sehr geringer Teil ist, der komplett zum jetzigen Stand, ob das in Zukunft anders sein wird, kann man absolut drüber diskutieren, zum jetzigen Stand komplett übernommen werden können.
Wie siehst du das, findest du für den Bereich Vertragsprüfung, also einfache Vertragsprüfung oder eben auch der komplette Callcenter-Bereich?
Also Callcenter wird schon schwieriger, weil wir dann mit Sprache auch arbeiten und wir haben so verschiedene Findings gehabt. Einer der Findings, was nicht Stand jetzt wegrationalisiert werden kann, ist alles, wo körperlicher Kontakt, wo körperliche Arbeit jetzt mal hinterstecken wird. Nehmen wir mal an, in der Pflege beispielsweise, Menschen müssen irgendwo reingehoben werden. Das kannst du nicht durch AI momentan übernehmen. Das Zweite ist überall, wo die soziale Kommunikation im Vordergrund steht. Auch da, der Vertriebsjob. Wenn du jetzt einen großen Kunden betreust, dann könnte das theoretisch natürlich eine KI machen. Wird sie auch nur andersweise Stand jetzt so erfolgreich sein? Wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es Sachen, die einfacher zu kompensieren sind. Je einfacher administrativer eine Tätigkeit ist.
Also alles, was redundant ist.
Ja. Genau, repetitive Tätigkeiten, das sind die, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist. Klammer auf, wenn es keine rechtlichen Dimensionen gibt, warum das vielleicht
nicht. Die wir in Deutschland ja gerne haben.
Die wir in Deutschland gerne haben, die vielleicht manchmal auch ganz gut sind. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, wer macht denn jetzt einen Fehler beispielsweise, dann kannst du sagen, ja, ist die KI, wer ist denn haftbar? Wenn eure KI jetzt gerade im Vertragsmenschen einen Fehler macht, ist dann die KI haftbar? Die hat auch auf euren Daten gelernt. Ist dann euer Data Analytics Team das Problem? Dem Kunde ist es egal. Der sagt, ich arbeite doch mit euch zusammen. Und dann kommst du schon rechtlich in eine spannende Situation.
Und wo werden die Daten gespeichert?
Ja, 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 genau. Das sind diese ganzen Fragen, die vielleicht irgendwann mal geklärt werden oder sein werden, aber Stand jetzt noch nicht
so. Ich glaube, spannend wird es werden, wenn auf der Kundenseite auch die KI ist und die KI mit der KI spricht. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt von.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja. Okay, es ist ja so, für schicke Jobtitel, da zahlen ja Unternehmen oft unnötig mehr. Wie können Firmen aus deiner Sicht einen stärkeren Fokus auf Skills anstatt auf Titel legen und dadurch auch Gehaltskosten sparen, ohne Qualität zu verlieren?
Ich glaube, eine ganz, ganz basale Eigenschaft ist, sich mit dem Thema der Anforderungsanalyse sauber zu beschäftigen. Also zu schauen, inwieweit ist es denn richtig zu prüfen, was die Person wirklich kann. Und wir neigen dazu, wenn wir eine Anforderungsanalyse haben, erstmal wieder in Titeln zu denken, in Buzzwords zu denken. Aber was konkret macht die Person eigentlich? Und von da aus dann runterzubrechen, was sind die Anforderungen, die dahinter sind? Und dann kommst du nämlich weg von Skills, aber du gehst hin zu Tätigkeiten, zu Kompetenzen, zu was muss die Person machen. Und ich glaube, das ist das Wichtige gerade.
Jetzt will ich mal eine provokante Aussage treffen. Glaubst du, dass die HR-Abteilung immer genau wissen, was fachlich gemacht wird?
Nein, also überhaupt nicht provokant, bin ich komplett bei dir. Ich war jahrelang in der Rolle und kann genug sagen,
deswegen frage ich
dich. Das galt sowohl für mich als auch für meine Teams. In der Realität hast du manchmal überhaupt nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Manchmal ist es aber auch ein Mangel an eigener Souveränität, einfach mal zuzugeben, ich habe gerade keine Ahnung, erklär mir mal, als würdest du es deinem Kind erklären, was machst du eigentlich? Was macht denn der Quantenphysiker genau jetzt hier? Und da hast du natürlich manchmal, weil HR häufig in den Unternehmen einen niedrigen Schwellenwert hat, die eh alles abkriegen, die Recruiting kann doch jeder. Und dann auch noch der sein, der die blöden Fragen stellt. Ich verstehe natürlich, dass man das nicht gerne macht, aber man muss, oder HR muss aus dieser Komfortzone raus, sonst sind es die Nächsten, die wegrationalisiert werden.
Absolut, genau das sehen wir momentan auch. Und das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe noch mal eine Frage, die mich umtreibt, wenn ich jemanden hier von Indeed habe. Was macht denn für dich wirklich eine gute Gehaltsverhandlung aus? Ich sag mal, ich habe in den letzten 19 Jahren natürlich viel erleben dürfen, als Verhandelnder oder auch als Arbeitgeber. Und was ist so deiner Meinung nach, jetzt mal für die Menschen da draußen, die zuhören, ein guter Weg, um eine Gehaltserhöhung durchzusetzen? Ja. Weil die Antwort überall ist die gleiche. Ja, es ist Krise, momentan ist kein Geld da, wir müssen einsparen. Was würdest du dennoch den Hörern raten?
Also ich glaube, drei Sachen sind wichtig. Der erste Punkt ist, schau dir einen vernünftigen Benchmark an. Also wir haben eigene Daten, ihr habt eine schöne Gehaltsstudie, einfach mal anschauen.
Damit also die DISAG Gehaltsstudie anschauen. Ja.
Genau, zum Beispiel. Oder eben auch die Gehaltsbenchmarks von Indeed sehr gerne anschauen.
Sehr gut.
Ich glaube, wenn man die beiden zusammennimmt, dann hat man schon mal eine gute Grundlage. Weil wenn ich schon ganz oben bin im obersten Perzentil, dann ist die Wahrscheinlichkeit, realistisch noch mehr zu kriegen, einfach deutlich geringer, als wenn ich merke, ich bin unterm Durchschnitt. So, das ist der Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist, schau dir an, was du mehr leisten möchtest. Weil sonst ist ja.
Du möchtest kriegst, oder schon bereits tust.
Was ja, das ist der dritte Punkt. Der zweite Punkt ist, du willst ja, eine Gehaltserhöhung ist ja auch ein Versprechen in die Zukunft. Das heißt, du musst einen Plan haben, wie du das Versprechen in die Zukunft auch rechtfertigst. Und der dritte Punkt ist, schau dir jetzt an, wo du einen Mehrwert bringst, der diese Gehaltserhöhung rechtfertigt. Also schau dir an, am Ende des Tages, Unternehmen sind Unternehmer. Sie wollen einen Umsatz machen. Und sie müssen natürlich dann schauen, wenn du jetzt als Vertriebler beispielsweise viel mehr Umsatz machst als deine Kolleginnen und Kollegen, dann ist das schon mal eine gute Grundlage. Mhm. Das heißt, diese drei Punkte würde ich beherzigen. Also Benchmark, dann was kann dann in Zukunft noch besser werden? Also warum müssen wir dich jetzt auch halten? Es ist ja eine Gehaltserhöhungsdiskussion, ist ja auch eine Retention-Maßnahme.
Und wann ist der ideale Zeitpunkt? Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das Timing entscheiden kann.
Echt? Boah, ich hätte immer gesagt, machen, ne? Also, weil das ist häufig das, was die Leute hängen. Dann kenne ich Menschen, die, naja, aber jetzt, dem Unternehmen geht es gerade nicht so gut. Na, jetzt ist aber auch schwierig und naja, jetzt der Chef hat schlechte Laune und so weiter. Natürlich guckst du dir diese gute Situation an, aber ich würde es nicht vor mir herschieben. Weil das macht manchmal siegt auch dreist, ne? Muss man auch ganz klar sagen.
Ich manchmal sehr, sehr oft, ja. Und ich sage mal, auch die Gegenargumente zu antizipieren. Man kennt ja auch seinen Vorgesetzten, man kennt das Unternehmen. Und viele Reaktionen kann man, glaube ich, vorhersehen und sich vorher anschauen. Ich sage immer, 80% von der Gehaltserhöhung, ob sie durchgeht, ist die eigene Vorbereitung.
Ja. Und vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir haben in der letzten Folge auch über das Thema Entgelttransparenzrichtlinie gesprochen. Du wirst in der aktuellen Situation durch eine reine Verhandlung nicht einfach mehr bekommen als alle anderen. Das heißt, es muss sauber zu argumentieren sein, auch für deinen Chef oder deine Chefin. Das heißt, überleg dir, deswegen der Punkt auch nach vorne zu blicken, was könnte vielleicht noch zukünftig in deinen Bereich mit reinkommen, der auch mehr Gehalt rechtfertigen würde. Weil einfach nur besseres Verhandlungsgeschick darf zukünftig nicht mehr zu mehr Gehalt führen.
Okay, Dann wirst du sagen, alles, was die guten Verhandler ausgemacht hat, ist in der Zukunft gar nicht mehr so wichtig?
Nee, sie müssen es nur anders angehen. Die reine Verhandlung nicht, sondern ein bisschen strategisch. Was kommt möglicherweise an Job Enrichment, an Added Value, um noch mehr Buzzwords reinzubringen? Was kommt noch mehr dazu, der die Stelle und meine Tätigkeit aufwertet?
Und
oder Leistung. Also klar messbare, wenn ich sage, ich habe eine bessere Leistung, dann ist das auch möglicherweise ein Punkt.
Und meine letzte Frage. Würdest du sagen, dass Frauen die Gehälter etwas schlechter verhandeln? Oder was ist der Grund, dass wir diesen Gender Pay Gap haben? Das sind natürlich strukturelle Gründe teilweise, aber auch in den Verhandlungen selbst. Was sind da deine Erfahrungen?
Es gibt unterschiedliche Studienlagen dazu. Dann würde ich gar nicht so von meiner Erfahrung sehen, weil ich da gar nicht so viele Gehaltsverhandlungen mit Frauen von meiner Seite begleitet habe, sondern eher so ein bisschen auf der Studienebene. Es gibt die eine Seite, die so ein bisschen sagt, okay, Verhandlungen, man traut sich häufiger gar nicht nachzufragen, also gar nicht, dass die schlechter verhandeln, sondern dass manchmal, genau wie du gerade gesagt hast, naja, vielleicht frage ich nächstes Jahr lieber mal um eine Gehaltserhöhung. Das ist etwas, was zumindest manche Studien nahelegen. Würde ich aber auch vorsichtig sein, das so pauschal zu sagen, weil damit gibst du die Verantwortung für ein strukturelles Problem den Frauen. Und das halte ich für gefährlich in diesem Kontext.
Absolut, ja. Ja, ich glaube, möglicherweise wird auch unter anderen Rahmenbedingungen verhandelt, ja. Das heißt, man ist zwar stark für sein Teammitglied ein gutes Gehalt durchzusetzen, aber wenn es um einen selber geht, überlegt man möglicherweise, wie könnte das ankommen? Man unterliegt irgendwelchen gesellschaftlichen Normen. Also ich glaube, da sind dann noch viele Berührungsängste da. Und ich will einfach nur da jeden ermutigen, egal welches Geschlecht, da nach vorne zu gehen und seine Leistung sachlich, nicht emotional in den Vordergrund zu stellen. Und eben, ja, wie du vorhin gesagt hast, klare Argumente zu finden. Denn was wir oft sehen, ist, Frauen verhandeln genauso, sie verhandeln genauso häufig. Aber irgendwie wird es oft anders bewertet, auch von der männlichen Seite. Ja.
Total, total. Und da gibt es so relativ gute Studien, die selbst schon bei Studierenden merken, dass gewisse Verhaltensweisen, wenn sie bei Männern sind, tendenziell positiver wahrgenommen werden und wenn sie bei Frauen existieren, negativer wahrgenommen. Da gab es ein schönes Experiment, da wurden dann Verhaltensweisen einmal mit einer männlichen Person oder mit einem männlichen Namen und einmal mit einer weiblich gelesenen Person gesagt. Und es gab krass deutlich negative Assoziationen bei eher durchsetzungsstarken Assoziationen, die beim Mann dann positiv und bei Frauen, ja, Ellenbogen, vielleicht auch zickig oder sonstige Sachen. Da muss man also echt vorsichtig sein, dass man selber auch sich selber hinterfragt, welche Biases, welche Verzerrungseffekte hat man. Natürlich sagt jeder, nein, ich diskriminiere nicht, weil das passiert ja unbewusst.
Ich glaube, es fängt schon an, mit welchem Einstiegspunkt ich reingehe, mit welchem Gehalt. Da muss man hoch ansetzen. Das nächste sind natürlich das Ziel klar zu nennen, das Zielgehalt und vor allem auch Schweigen einfach mal aushalten können. Körpersprache, also all diese Dinge. Aber das sind nur die kleinen Dinge auf dem Weg zum höheren Gehalt. Ich kann nur jeden ermutigen, der Leistung bringt, das sichtbar zu machen und entsprechend für sich einzutreten. Tim, es hat wie immer Spaß gemacht und ich sage vielen, vielen Dank.
Bis bald.